Es freut mich, dass wir unser Bibelstudium über die gegenwärtige Wahrheit, so wie wir sie auch im 5. Buch Mose finden, fortsetzen können. Und wir haben heute den Untertitel Das 5. Buch Mose im Neuen Testament. Wir haben damit angefangen, in diesem Studium zu zeigen, dass der Mensch nicht vom Brot alleine lebt, sondern von einem jeglichen Wort, das aus dem Munde Gottes kommt. Das war die Antwort, die Jesus dem Versucher gab in der Wüste, als er ihn dazu bringen wollte, etwas zu tun, was aus der Lüge gekommen wäre, nämlich sich selbst Brot zu machen. Jesus antwortete ganz klar und deutlich, ich als Mensch lebe von einem Wort, aber dieses Wort kann ich mir selber nicht herstellen. Dieses Wort muss ich von Gott holen. Er kannte das Gesetz, er kannte den Maßstab. Deshalb konnte er, trotzdem, dass er nach 40 Tagen Fasten und der Engel erschien ihm ja als Engel des Lichts, der Satan, als Befreiung, als der, der ihm sagt, okay, es ist genug, jetzt mach was, dass du nicht stirbst. Er erkannte nicht an seinem Äußeren den Verführer, sondern an seinen Worten. Weil seine Worte waren Lüge. Sie entstammten dem Prozess, der ein Mensch nicht tun kann, nämlich sich selbst Brot zu machen. Natürlich wusste der Verführer, dass Christus im Hintergrund Gott war. Deshalb kam er mit dieser Verführung. Aber Jesus wusste, dass er als Mensch in die Wüste gegangen war. Er hatte die Menschheit angezogen, um als Mensch den Sieg über die Lüge zu vollbringen. Deshalb wurde er versucht. Aber er kannte das Gesetz. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Ich muss aus dem Wort meines Vaters leben und von ihm nehmen. Und damit hat er ihn überwunden, den Bösen, der kam und mir etwas machen wollte aus sich selbst. Er konnte ihn nicht verführen. Der Böse konnte auch nicht verführen, dass er einen Teil der Bibeltexte wegließ, als er ihn machte, dass er von der Zinne des Tempels sprang. Jesus kannte den Kontext der Wahrheit und konnte sagen, man kann Gott nicht versuchen. Jesus kannte die Unausgeglichenheit der Lüge und er kannte den Widerspruch, zu dem ihm Satan hatte aufgefordert. Jetzt sagt er, du bist der Sohn Gottes, du kannst aus Steinen Brot machen. Und plötzlich bietet er ihm die ganze Reiche der Welt an, wie wenn sie seine wären, damit Jesus sie aufnimmt und er sich nur vor ihm niederbeugt. Das ist Widerspruch. Das ist Widerspruch in einer, ich sage jetzt mal, kurzen Zeit. Wenn ich jetzt der König des Himmels bin, wieso soll ich mich vor dir niederbeugen? Weil dann gehören dir doch diese Reiche nicht. So, Christus kannte das Gesetz. Er kannte die menschliche Natur. Und er kannte das Bedürfnis des Menschen. Das erste Bedürfnis des Menschen, das ist das Wort Gottes. Er kam, um uns die Bekehrung beizubringen. Und wir haben in den letzten Stunden gesehen, dass es eine gemeinsame Arbeit ist von Gott und dem Menschen. Und natürlich mir, der ich ja beteiligt bin, wenn ich erlöst werden will, an diesem Prozess der Bekehrung. Und da es das Wichtigste ist, dass wir diesen Prozess verstehen, ein für alle Mal, sage ich, ist es entscheidend, dass wir die Schritte noch einmal durchgehen. Das, was Gott gemacht hat, das, was ich tun muss und die Botschaft, die dann verkündigt werden muss von demjenigen, der bekehrt wurde. So, wir haben gesehen, dass Christus kam in diese Welt. Er kam geboren in das Leben des ersten Adam. Gezeugt von seinem Vater mit der richtigen Identität, ich bin Sohn Gottes, und von der Maria, die sündige Natur. Da er immer aus der Verbindung zum Vater lebte, war sein Leben, so wie diese roten Linien zeigen, völlig sündenfrei als Individuum. Er kam und kreuzigte am Kreuz zunächst die sündige Natur aus ihm. Die wurde entfernt, als er rief, es ist vollbracht. Aber er nahm die Sünde der ganzen Welt auf sich, weil er kam ja in das Leben des Adam und da es ja nur ein Leben gibt, aus dem wir alle leben, nämlich das des Adam, übernahm er alle Menschen auf sich. Er hat dadurch für alle Menschen in dieser Welt die Sünde auf sich genommen, damit er sie den Grund tötet am Kreuz und damit er bei der Auferstehung als zweiter Adam aufsteht, als eine neue Kreatur. Dieses Leben, was er auf Erden gelebt habe und das, wovon er auferstanden ist, bietet er der ganzen Welt an, sein Leben. Und wir werden sehen, wir brauchen sowohl sein irdisches Leben für die Erlösung als auch das neue Leben, das er geschaffen hat, als er als zweiter Adam aus dem Grab kam. Hier spielt eine wesentliche Rolle der Heilige Geist, dass er uns dieses Leben zur Verfügung stellt. Der Heilige Geist muss am Herzen eines jeden Menschen arbeiten und auch an meinem hat er 39 Jahre gearbeitet. Nicht von innen, sondern von außen. Dass er mir zeigt, meine sündige Natur. Er hat viel gewirkt. Ich denke besonders in den letzten Jahren, bevor Gott mich zum Kreuz brachte und mich vor die Entscheidung tat, was werde ich jetzt tun? Werde ich aus Gott leben wollen oder aus einer Frau? Nun, in diesen 39 Jahren konnte ich nichts anderes tun als Sünde, ganz egal, was ich getan habe. Und jetzt bietet mir Gott, wie wir gesehen haben im letzten, das neue Leben an. Und die einzige Möglichkeit, es anzunehmen, ist durch den Glauben. Zu glauben, dass er meine Bedürfnisse befriedigen kann, das heißt, dass sie befriedigt werden können, wenn ich sein Gebot halte, weil hätte ich damals verstanden, dass das Gebot halten zur Befriedigung der Bedürfnisse führt, weil die Bedürfnisse können nur nach dem Gesetz befriedigt werden, dann wäre natürlich alles einfach gewesen. Aber all das hat mir niemand erklärt in meinen 39 Jahren Glaubensleben in einer Adventgemeinde. Aber der Heilige Geist hat gewirkt und auch durch Menschen und hat mich zu dem Punkt gebracht, dass ich mein Leben ans Kreuz tue und anstelle das Leben Jesu bekomme. Und das führt dazu, dass ich für meine Vergangenheit ein neues Leben habe. Das heißt, meine Vergangenheit ist komplett bedeckt durch die Vergangenheit Jesu. Das heißt, all das, all seine Gerechtigkeit, die er auf Erden gelebt hat, die ist die, die er mir gibt. Einfach so. Weil ich kann ja nichts dafür, dass ich diese sündige Natur habe. Deshalb gibt er mir sein gelebtes Leben. Und am 7. Juni 2003 war meine ganze Vergangenheit eine heilige Vergangenheit. Sie, meine Alte, hat er übernommen. Und ich habe seine übernommen für meine Vergangenheit. Er hat ein gerechtes Leben gelebt. Und Vergebung bedeutet, und das ist wichtig zu verstehen, niemand hat mir jemals geschadet. Niemand hat jemals eine Sünde gegen mich getan. Niemand hat irgendein Vergehen gegen mich gehabt, weil ich ja jetzt verstehe, ich bin nicht Gott, ich bin ein Kind Gottes. Gott hat jetzt, Jesus hat jetzt mein altes Leben übernommen, damit er mit ihm etwas tut. Es ist nicht weg. Deshalb habe ich erstmals das gelebte Leben Christi, sein gerechtes Leben auf Erden, bekommen als Vergebung. Das ist so wichtig. Das ist das, was Gott für uns vorbereitet hat. Eine saubere Vergangenheit in einem Augenblick. Ich muss nicht 1000 Therapien durchgehen, um herauszukommen aus den Süchten, um herauszukommen aus allem, was ich meine, ich falsch getan habe und was ich meine, andere mir falsch getan haben. So, im Moment der Bekehrung findet ein Austausch des Lebens statt. Und wenn mein altes Leben nicht mehr meines, sondern ich habe jetzt das Leben Jesu. Dann warum soll ich noch nach hinten schauen? Ich habe nie was Falsches getan und andere haben mir nie was Falsches angetan. Das ist Vergebung. Sonst könnte vor Gott die Gerechtigkeit nicht stattfinden. Aber es gibt auch weiter das Leben nach dem Kreuz. Aber etwas hat sich jetzt verändert. Jetzt ist der Heilige Geist nicht mehr außerhalb meines Lebens, sondern innerhalb meines Lebens. Jetzt habe ich ihn, aber ich habe auch die alte Natur. Jetzt entsteht ein Kampf, von dem die Bibel spricht und von dem der Apostel Paulus spricht in Galater Kapitel 5, Abvers 13. Ihr aber, liebe Brüder, seid zur Freiheit berufen, allein lebt zu. Seht zu, dass ihr durch die Freiheit dem Fleisch nicht Raum gebet, sondern durch die Liebe diene einer dem anderen. So, ich bin jetzt berufen, frei zu sein von diesem bösen Ding. Denn alle Gesetze werden in einem Wort erfüllt, in dem Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. So ihr aber untereinander beißet und fresset, so seht zu, dass ihr nicht untereinander verzehrt werdet. Ich sage aber, wandelt im Geist, so werdet ihr die Lüste des Fleisches nicht vollbringen. Denn das Fleisch gelüstet wieder den Geist und den Geist wieder das Fleisch. Die Seligen sind widereinander, dass ihr nicht tut, was ihr wollet. Regiert euch aber der Geist, so seid ihr nicht mehr unter dem Gesetz. Das sind natürlich fantastische Worte. Sind wir berufen zur Freiheit? Frei zu werden von was? Natürlich von dieser angeborenen Natur. Und die müssen wir frei werden in diesem Kampf zwischen der neuen Natur Jesu, die wir aufgenommen haben, das neue Leben Jesu, das wir durch den Glauben aufnehmen, und der alten Natur. Nun, wie geht der Kampf aus? Ist es selbstverständlich, dass das Leben aus dem Geist, da Christus die alte Natur überwunden hat, auch wir in uns das überwinden können. Das Leben aus dem Geist, das neue Leben Christi, ist unverhältnismäßig stärker wie die alte Natur. Aber sie stehen in einem Kampf. Und in diesem Kampf müssen wir verstehen. Und ich habe die Etappen versucht, so wie ich sie in meinem Leben erfahren habe, zusammenzufassen. Was folgt auf die Bekehrung? Schwierigkeiten, Probleme und Krisen. 3 Wochen hatte mir Gott Ruhe gegeben nach der Bekehrung, bis dann die größten Schwierigkeiten, die ich bis dahin hatte in meinem Leben, kamen. Und seitdem hält er mich in Schwierigkeiten, in Probleme, in Krisen. Warum? Er gab mir den Bibeltext, der so erstaunlich war am Anfang, als ich ihn las, aber inzwischen ist er ein Lieblingstext geworden. Es sagt so im Jakobus Kapitel 1, Vers 2 bis 4, meine lieben Brüder, achtet es eitel Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung fallet und wisset, dass euer Glaube, so er rechtschaffen ist, Geduld wirket. Die Geduld aber soll fest bleiben bis ans Ende, auf dass ihr seid vollkommen und ganz und keinen Mangel habet. So, Schwierigkeiten, Krisen und Probleme sind die Handwerkszeug Gottes, um was mit uns zu tun? Nämlich, damit ich anhand meiner Reaktion in der Schwierigkeit, im Problem sehe, was in mir steckt. Reagiere ich aus dem Selbstbetrug, wird es mir durch Zorn und so weiter bewusst. Weil der Paulus sagt ja in Galater, offenbar sind die Werke des Fleisches. Ja, da sind Ehebruch, Hurerei, Unreinigkeit, Unzucht, Abgötterei, Zauberei, Feindschaft, Hader, Neid, Zorn, Zank, Zwietracht, Rotten, Hass, Mord, Saufen, Fressen und dergleichen, von welchen ich euch habe zuvor gesagt und sage noch zuvor, dass die solches tun, werden das Reich Gottes nicht erben. Also das heißt, durch die Schwierigkeiten, in denen mich Gott bringt, kommt aus mir heraus, was in mir steckt. Ist natürlich kommt natürlich die alte Natur raus, dann habe ich dann die Möglichkeit, sie mit der neuen zu ersetzen. Weil ich weiß ja nicht, was in mir steckt. Als damals ich in drei Gerichtsverfahren eingenommen wurde und ich habe das gehasst, da wusste ich nicht, was Gott vorhat. Aber über die Jahre während dieser Verfahren, wenn eins ging über eine längere Zeit, habe ich eine wichtige Botschaft gelernt, mich nicht für mein Recht zu verteidigen. In den drei Gerichtsverfahren, die ich hatte, bei dem einen habe ich mich nicht verteidigt, weil ich dachte, ich könnte ja teilschuld sein, dass ich da reingekommen bin. Dort, wo ich mich nicht gewehrt habe, habe ich sofort gewonnen. Keine Probleme, kein Cent hat es mich gekostet. Aber in den anderen zwei, wo ich für mein Recht gekämpft habe, da habe ich, ich sag mal, aus Gottes Kasse zahlen müssen. Zu Unrecht, aber ich habe gelernt, ist ja Gottes Geld, nicht meins. Ich kann nichts dafür, wenn ich zu Unrecht angeschuldigt werde. Aber ich muss was dafür können, mich nicht mehr zu verteidigen. Das heißt, ich kämpfe nicht mehr für mein Recht, weil es ist ja nicht meins. Ich dachte, nach 5 Jahren hätte ich das verstanden. Und ja, Gott wusste, dass es eine Zeit kommt, wo wir wieder in Verfahren hineinkommen, wo wieder wir verfolgt werden und man uns vor Gerichte zerren wird. Allein aus völliger Ungerechtigkeit heraus. Das heißt, man ist heute ein Verbrecher, nur dadurch, dass man existiert. Und wenn du aufgrund deiner Existenz ein Verbrecher bist, dann kannst du ja nichts dafür. Ich habe gelernt, mit Gottes Hilfe, mich nicht mehr für mein Recht zu kämpfen. Ich erkläre mich, ich sage meinen Standpunkt, aber ich überlasse dem Richter, was er für eine Entscheidung trifft. Weil er kann ja seine Entscheidung eh nicht treffen an Gott vorbei. Und so nehme ich alles von Gott an. Bin ich in der Wahrheit, dann kann egal welches ungerechte Gericht über mich kommt, ich werde es hinnehmen und sage, Herr, Sie haben dich gerade verurteilt. Sie tun deinem Kind gerade Unrecht. Vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Weil es wird eine schwierige Zeit sein, wenn wir heute versuchen, unser Recht zu verteidigen. Es ist entscheidend wichtig, dass wir für unser Recht nichts mehr tun. Wisst ihr warum? Weil das Recht ist aufgehoben. Wir leben in einer rechtslosen Gesellschaft. Das, was einmal war, das wir als Rechtsstaat wussten, ist nicht mehr da. Es ist völlige Willkür. Weil diese Idee der Ansteckung, der Gefahr, dass du, ohne dass du was dafür kannst, ein Mörder wirst, bringt jeden, dass er dich verurteilen kann, wie er will. Es geht gar nicht anders. Deshalb hat Gott mich geführt und hilft mir, dass ich mich nicht verteidige. Und ich hatte dieses Jahr 2 Verfahren. Aber ich habe mich nicht einmal gemeldet. Das heißt, ich konnte ja nicht dahin gehen, weil ich ja keine Maske trage. Und an Gott geht kein Urteil vorbei. Und ich bin willig, alles hinzunehmen, was kommt, weil ich weiß, es kommt von Gott. Es kann mir nicht schaden, weil ich lebe ja nicht für mich. Deshalb werden wir durch diese Krise nicht durchkommen, wenn wir für unser Recht kämpfen. Nein, lassen wir doch Gott uns Recht machen. So wie Christus. Er hat gesagt, durch Apostel Petrus und Wir können da sehr viel lernen davon. Wie sagt ab Vers 15, 1. Petrus Kapitel 2, denn das ist der Wille Gottes, dass ihr mit Wohltun verstopft die Unwissenheit der törichten Menschen, als die Freien und nicht als hättet ihr die Freiheit zum Deckel der Bosheit, sondern als die Knechte Gottes, als die Kinder Gottes. Tut Ehre jedermann, habt die Brüder lieb, fürchtet Gott, ehrt den König. Seid untertan mit aller Furcht den Herrn, nicht allein den Gütigen und Gelinden, sondern auch den Wunderlichen. Und untertan bedeutet nicht gehorsam auf jeden Fall. Ich hoffe, das wissen wir. Aber ich wollte den anderen Gedanken zum Vorschein bringen, denn das ist Gnade, dass jemand um des Gewissens Willen zu Gott das Übel verträgt und leidet das Unrecht. Das ist Gnade. Wenn wir uns nicht gegen das Unrecht stemmen, das ist Untertänigkeit, mit anderen Worten. Es heißt nicht, dass ich gehorche. Genau das Umgekehrte ist. Ich widersetze mich nicht dem Unrecht. Das ist Untertan. Das hat Jesus getan. Er hat das Unrecht geschehen lassen in seinem Leben. Hat sich nicht widersetzt. Dadurch hat er bewiesen, was Untertänigkeit bedeutet. Untertänigkeit bedeutet nie Gehorsam. Nie. Aber da wir die Begriffe nicht wirklich kennen, aufgrund des Gesetzes sind wir recht schnell verführt. Denn das ist Gnade, so jemand um des Gewissens willen zu Gott das Übel verträgt und leidet das Unrecht. Denn was ist das für ein Ruhm, so er um Missetat willen Streiche leidet? So wenn wir also zu Unrecht verurteilt werden in diesen Tagen, wenn ihr um Wohltat willen leidet und erduldet, das ist Gnade bei Gott. So wir tun um der Wohltat willen, werden wir verurteilt. Dadurch, dass wir die Knechte Gottes sind. Denn dazu seid ihr berufen, weil auch Christus gelitten hat für uns und uns ein Vorbild gelassen, dass ihr sollt nachfolgen seinen Fußtapfen. Welcher keine Sünde getan hat, ist auch kein Betrug in seinem Munde erfunden. Welcher nicht widerschallt, da er gescholten ward, und nicht drohte, da er litt. Er stellt es aber dem heim, der da Recht richtet. So, das ist das, was wir lernen müssen. Und gelernt haben müssen in diesen letzten Krisen. Und bis wir es nicht lernen, müssen wir es ständig wiederholen. Wenn nichts mehr Böses aus mir herauskommt, dann hat das Leben vom Geist über das Leben des Fleisches gesiegt. So schauen wir uns das nochmal in der Skizze an. Wir haben einen hohen Priester und wir werden uns in dem nächsten Quartal, ab Beginn des nächsten Jahres, besonders mit diesem Dienst befassen. In dieser Zeit müssen wir das verstehen. Von hier aus hilft uns Christus, dass wir durch sein neues Leben das Alte überwinden. Ich muss also deshalb zunächst in Not kommen. Und in der Not falle ich, weil ich weiß ja nicht, was in mir steckt. Die Krise holt nur das heraus. Deshalb brauche ich die Vergebung, weil ohne Vergebung kann das, was ich falsch getan habe, nicht abgedeckt werden. Und die gibt mir Gott, weil ich tue es ja nicht, weil ich will. Ich denke, es ist ja richtig, sein Recht zu verteidigen. Aber wenn ich nicht mehr mir gehöre, wenn ich ein Kind Gottes bin, dann muss ich für mein Recht nicht mehr kämpfen. Aber ich habe ja noch, trotz meiner Bekehrung, den Irrtum in mir, das Fleisch, das da kommt und sagt, hey, du musst dich verteidigen, es geht um dich. Nein, es geht nicht um mich. Es geht um meinen Vater. Deshalb musste ich, müssen wir alle durch Schwierigkeiten gehen und in den Schwierigkeiten kommt nun der Sündenbock heraus. Wir ärgern uns nicht, dass sie rauskommt, sondern wir sehen es als eine Chance, dass wir jetzt die Wahrheit anstelle der sündigen Natur bekommen. Und das bedeutet Befreiung. Zur Freiheit sind wir berufen. Der ist frei, der keine Furcht mehr hat, egal welche Verordnungen kommen, egal welche Drohungen man uns gibt, weil wir wissen, wir gehören uns nicht selbst. Es geht nicht um uns. Und so müssen wir durch diese Anfechtungen gehen. Wir fallen jeden Tag. Aber jeder Fall wird zum Sieg verwandelt, indem ich erkenne, aha, ich wollte doch wieder mein Recht verteidigen. Indem es wieder um mich ging. Ob das große Sachen sind oder kleine, ist egal. Die kleinen sind jedoch am allerschwierigsten wegzutun. Ich kam diese letzte Woche nach Hause und ich hatte jemanden eingeladen, dass er mich besuchen soll. Und der Tisch im Esszimmer war voll mit Sachen. Und mein Vorurteil hat mich betrogen. Meine sündige Natur hat mich betrogen, dass ich mich geärgert habe und habe die Sachen schnell weggepackt, aber nicht in einem fröhlichen und freien Geist, sondern in einem gefangenen Geist, in einem zornigen Geist. Zorn, Zank. Habe auch noch jemanden angeschnauzt, war nicht freundlich, anklagend, anschuldigend. Kam alles in Millisekunden raus. Danke Gott, dass es rauskam. Weil jetzt kann ich es ansprechen. Und jetzt kann ich es ein für alle Mal ersetzen mit der Wahrheit. Weil dort, wo ich befreit bin, dort kann mich das Ding nicht mehr betrügen. Und das ist der Kampf des Glaubens, der jeden Tag vorwärts geht und muss letztendlich in einem exponentiellen Wachstum am Ende zur völligen Befreiung kommen. Zur völligen Freiheit, da jetzt das Leben Jesu völlig mein Leben geworden ist. Dass ich jetzt nur noch durch den Geist lebe. Und dann steht das hier, das Schöne, regiert euch aber der Geist, so seid ihr nicht unter dem Gesetz. Was heißt das? Unter dem Gesetz bedeutet vom Gesetz verurteilt, als Gesetzlose. Sind wir nicht mehr unter dem Gesetz, heißt es, dass wir das Gesetz erfüllen. Wir sind im Gesetz. Damit haben wir mit dem Gesetz auch nichts mehr zu tun, weil wir erfüllen es. Es ist Teil unseres Lebens geworden, weil das Gesetz sagt ja nur, dass ich von Gott die Liebe nehmen muss und sie auch denen weitergeben muss, die mich hassen. Wir müssen imstande sein, in diesen letzten Tagen dieser Welt alle Menschen zu lieben. Alle Menschen zu lieben. Das wird der Beweis sein, dass wir Gottes Kinder sind. Das ist die Erfüllung des neuen Bundes. Und wenn Jesus dann sein Werk beendet, wie wir sehen werden im neuen Jahr, dann wird er die Krone auftun als König und als Richter kommen und wird uns in eine neue Kreatur umwandeln, in die alte. Und das alte Leben, das Jesus übernommen hat am Kreuz, mit all den Sachen wird auf Azazel, auf Satan gelegt, damit dieses alte Leben Adams getötet wird und nie mehr hochkommen kann, zusammen mit dem, der dieses Leben in den Tod verführt hatte, nämlich Satan. So, man könnte darüber viel sagen, aber ich möchte jetzt zu den Texten kommen, die wir schon gesehen haben, nämlich zwei Texte, dem 5. Buch Mose 30, Vers 6. Und der Herr, dein Gott, wird dein Herz beschneiden und das Herz deiner Nachkommen, dass du den Herrn, deinen Gott, liebst von ganzem Herzen und von ganzer Seele, auf dass du leben mögest. Nun, was ist hier geschehen? Verstehen wir jetzt, wie Gott seine Verheißung erfüllt? Wie beschneidet denn Gott das Herz? Nun, in Christus hat er es beschnitten, er hat den Sieg errungen. Aber dieser Sieg wird nur meiner, wenn ich ihn durch den Glauben, ich sage jetzt mal, anwende. Das heißt, die Kraft Gottes ist in seinem Wort. Aber um die Kraft Gottes freizusetzen, muss ich sein Wort glauben und tun. Das bedeutet, ich muss es verdauen. Ich muss es spalten. Und indem ich es spalte, kommt aus dem Wort die Kraft. So, ja, in seinem Leben, in dem Leben Christi ist die Kraft. Aber dieses Leben kann in mir nichts tun, weil er kann mich ja nicht besitzen, er kann ja nicht in meinen Geist kommen, er kann an meiner Stelle nichts tun. Aber er gibt mir es zur Verfügung. Und wenn ich durch den Glauben es aufmache und umsetze, das heißt spalte, dann entsteht sozusagen die Explosion in meinem Leben und ich bin frei von dem Teil der sündigen Natur, die beschnitten werden muss. Schritt für Schritt, wie wir gesehen haben. Und dann kommt die Erfüllung des Gesetzes, dass du deinen Herrn, deinen Gott liebst von ganzem Herzen, von ganzer Seele, auf das du leben mögest. Das heißt, jetzt ist nichts mehr im Weg, dass ich aus Gott lebe. Weil ich lebe ja jetzt durch das Leben Jesu, das für immer mit Gott verbunden ist. Aber wenn diese Beschneidung des Herzens nicht stattfindet, die ja nur in einer Arbeit zusammen mit Gott geschehen kann. Er hat es in Christus getan für alle. Er hat ein jedes Herz, da ja nur, dass wir nur ein Leben haben und wir alle aus demselben Leben kommen, haben wir auch alle dasselbe Herz. Und jetzt hat er das in Adams Leben vollbracht, dass das Herz beschnitten ist. Es ist weg. Wir können es alle als Individuen in unserem Leben auch erfahren und erleben. Aber damit es in mein Leben kommt, muss ich es glauben und der Glaube macht mich, dass ich es tue. So, die Kraft Gottes entfaltet sich in mir, weil ich sie spalte. Ohne mein Spalten kommt gar nichts heraus. Jetzt warten viele Menschen in ihrem Glauben, dass Gott sie bekehren soll und sagen, Herr, tu du das, mach du das. Gott kann das nicht tun, weil der Geist muss selber aktiv sein. Gott hat mir das Messer gegeben, Gott hat mir das Mittel gegeben, hat mir die Wahrheit gegeben, das Leben Jesu. Aber anwenden kann nur ich es. Aber in dem Moment, wo ich es anwende, so wie wir letztes Mal gesehen haben, entfaltet es sich sofort wie eine Explosion. Und ich bin ein Erfüller des Gesetzes. Regiert euch der Geist, seid ihr nicht mehr unter dem Gesetz. Ihr erfüllt es. Ihr seid nicht mehr unter der Verdammnis. Verstehen wir die Zusammenarbeit? Es ist durch das Anwenden des Mittels, das Gott mir zur Verfügung gegeben hat, dass ich frei werde. Das heißt, ich kann durch Christus nie passiv befreit werden. Er hat ja schon alles vollbracht. Ich muss jetzt nur selbst es realisieren. Und indem ich die Wahrheit, ich sage jetzt mal, annehme, glaube, entschlüssle ich die Macht Gottes und dadurch werde ich in meinem Herzen beschnitten. Es ist Gottes Kraft, die aber nur entstehen kann durch mein, also die nur frei wird durch mein Tun. So, Befreiung zu leben zusammen mit Gott ist ein aktives Handeln jedes Einzelnen. Wenn ich den Apfel beiße und kaue, dann heißt das nicht, dass mein Beißen die Kraft mir gibt. Aber ohne, dass ich den Apfel beiße, kaue und einschlucke, passiert, kommt die Kraft des Apfels nie in mich hinein. So ist das Gesetz in der Physis und so ist das Gesetz in dem Geist. Es gibt keine Ausnahmen. Unsere Befreiung von der sündigen Natur ist ein aktives Geschehen, was wir selbst tun. Wir entschlüsseln. Wir machen die Kraft Gottes, die da ist, aktiv in unserem Herzen, indem wir es aufnehmen. Es ist nicht unsere Kraft, aber ohne mein Verdauen, ohne meine Spaltung des Wortes durch den Glauben, passiert gar nichts. So, ich hoffe, dass wir diesen enorm wichtigen Punkt verstehen. Dasselbe ist der neue Bund. Das soll der Bund sein, den ich mit den Hause Israel machen will. Nach dieser Zeit spricht der Herr, ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in den Sinn schreiben. So regiert euch der Geist, seid ihr nicht mehr unter dem Gesetz. Und sie sollen mein Volk sein, so will ich ihr Gott sein. Das heißt, wir sind wieder mit Gott vereint. Aber wie wird denn das Gesetz ins Herz geschrieben? Indem wir die sündige Natur durch die Wahrheit, durch die Natur Christi ersetzen. Das ist der einzige Weg, um das wegzutun. Gibt keinen anderen Weg. So, Gott hat es geschrieben in Christus ins Herz, zusammen mit seinem Sohn. Aber um das in meinem Herzen zu geschehen, muss ich dieses Wort aufnehmen durch den Glauben. Und dann wird dieses Wort das Gesetz schreiben in mein Herz. Deshalb seht ihr, die Beschneidung ist die Kreuzigung der Lüge. Und das Schreiben des Gesetzes ist die Folge davon. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Ohne die Beschneidung, ohne das Wegtun der Lüge aus uns und damit es dann mit der Wahrheit zu ersetzen, passiert gar nichts. So mögen wir verstehen, wenn wir diese Texte lesen, ja, Gott ist immer aktiv, wir auch. Aber seine aktive Kraft, sein aktives Leben, das er in Christus geschaffen hat, kommt nicht in niemanden von uns hinein durch Gebet. Du sagst, Herr, tu das Werk für mich. Nein. Es kommt nur in mich hinein, indem ich es durch den Glauben nehme. Und wenn ich es glaube, setze ich es um. Und in dem Moment, wo ich es umsetze, kommt die Kraft Gottes aus dem Wort heraus und macht mich frei. Es bedarf eines bewussten Prozesses, eines aktiven Prozesses, meinerseits und deinerseits, damit unser Herz beschnitten, damit wir unser Herz beschneiden und damit das Gesetz Gottes in unser Herz und Sinn geschrieben wird. Es kann passiv in einem Geist nie passieren, weil wir haben ja gesehen, ein Geist kann nie passiv sein, sondern ist immer aktiv. Deshalb ist es so wichtig, wenn wir die Bibel lesen, zu verstehen, um wen es geht. Zu verstehen, um welches Problem es sich handelt. Damit wir das dann auch punktuell klar machen und es wegtun. Damit im letzten Kampf alle sich endgültig entscheiden können, braucht Gott ein vollkommenes Volk. Der Kampf ist in seiner letzten Phase. Satan kämpft mit allem, was er hat. Die Schere wird immer enger, aber unser Glaube wird immer stärker. Unsere Zuversicht und unsere Erlösung kommt immer näher. Und was für ein Vorrecht, dass wir, wenn wir komplett befreit sind, wenn in der Zusammenarbeit zwischen Gottes Geist und meinem Geist in einem aktiven Werk wir zur Vollkommenheit geraten, werden wir eine Botschaft verkündigen in dieser Welt. Sie muss perfekt sein und wir müssen perfekt sein. Das heißt, da wird keiner mehr sich selbst verteidigen, weil wir haben nichts zu verteidigen. Wir sind nur die Vertreter, die Botschafter an Christi Stadt und bitten die Welt, sich mit Gott zu versöhnen. Das ist unsere große Aufgabe, unser großes Vorrecht. Wollen wir es annehmen? Ich möchte es von ganzem Herzen. Und ich hoffe, du auch. Amen.